Der Gott des Friedens, heilige uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Amen. Retter für Zweifelnde ist das Thema für den heutigen Gottesdienst. Und vielleicht gibt es jetzt hier auch den einen oder anderen, der denkt, was, Ostern vorbei, immer noch Retter? Ja, der Johannes hat es in der Begrüßung gesagt, wir fühlen einfach noch Ostern nach. Und der heutige Predigttext, der passt zeitlich perfekt zu dem heutigen Wochenende, dazu gleich mehr in der Predigt. Der Predigttext stammt aus dem Lukas-Evangelium, da oben steht es auch gerade, denke ich, ne? Genau, stammt aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 36 bis 49. Und wir schauen uns einfach mal an, wie und ob und mit welcher Strategie Jesus eigentlich so Zweifler, ich weiß, ob jetzt auch welche dabei sind hier, retten will und retten möchte, wenn sie sich denn retten lassen. Aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal den Text an. Auch ich lese aus der Luther-Übersetzung. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Amen. Bevor wir uns diesen Text, diese Jesus-Begegnung der Jünger genauer anschauen, möchte ich noch ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Zweifel anbringen. Und ich beginne mit einem Merksatz, also was zum Merken. Der Satz stammt von Richard Rohr. Das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifel. Das Gegenteil von Glauben ist Kontrolle. Das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifel, sondern Kontrolle. Oder es gibt einen sehr schönen Buchtitel von Karin Faludi, Ohne meinen Zweifel glaube ich gar nichts. Und wer es etwas seriöser braucht, Glaube und Zweifel bedingen einander wie Ein- und Ausatmen, sie gehören zusammen, schrieb Hermann Hesse einmal. Wer zweifelt und Fragen stellt zum Glauben, zur Bibel, die oder derjenige bewegt sich innerhalb des Glaubens. So jemand ist nicht ungläubig oder ketzerisch oder gar blasphemisch, sondern im Grunde genau das Gegenteil davon. Wir müssen fragen, um Antworten zu bekommen. Herzensantworten würde ich diese gerne nennen. Also Antworten, die grundsätzliche Fragen endgültig, zumindest meistens, beantworten und die in uns ruhen, damit wir die Antworten, wo immer nötig, parat haben. Beispiele. Ist Gott tatsächlich der Schöpfer von allem? Darauf muss ich eine Antwort für mich finden. War das Grab wirklich leer? Ist Jesus tatsächlich auferstanden? Das braucht eine Antwort, von der ich in Geist, Herz und Seele felsenfest überzeugt bin. Und wenn diese Antwort nicht ja ist, dann bin ich kein Christ. Die Geschichten in der Bibel handeln alle von Menschen, die vor sehr langer Zeit lebten. Was haben deren Geschichten mit meiner Geschichte heute zu tun? Das muss mir beantwortet werden. Ich finde immer wieder grundsätzliche Antworten auf die Fragen des Lebens auch in anderen Quellen. Aber wenn ich die dann lese, dann stelle ich immer wieder fest, das steht doch so auch in der Bibel. Ich bin mittlerweile felsenfest überzeugt davon, dass es für alle wirklich wichtigen Fragen unseres Seins die Antworten in der Bibel gibt. Aber diese Antworten finde ich eben nur, wenn ich frage. An dieser Stelle sollte ich allerdings noch einen Einwand machen, sonst werde ich eventuell komplett missverstanden. Das Zweifeln und die Fragen, die ich hier meine, sind natürlich nur dann gut und richtig, wenn sie im Sinne von wahrhaftigem Suchen nach Herzensantworten verstanden und getan werden. Zweifeln nur des Zweifelns wegen ist nicht gläubig. Oder Fragen nur, weil es intelligent klingt und eventuell provoziert, ist nichts anderes als leeres Gerede. Und wer immer nur fragt, ohne wirklich Antworten zu suchen, der bewegt sich tatsächlich außerhalb des Glaubens. Solch ein Mensch betreibt nämlich Kontrolle, wie es Richard Rohr meint. Denn alles in Frage zu stellen ist einfach, weil kontrollierbar. Aber wahre Antworten suchen, annehmen und danach leben, das bedeutet Veränderung. Es braucht Mut und Gottvertrauen. So viel zu den Vorbemerkungen. Kommen wir nun aber zu unserem Predigttext. Gucken wir ihn uns mal genauer an und achten dabei vor allem auf das, was Jesus tut und sagt. Was finden wir hier? Diese Jesus-Begegnung mit seinen Jüngern wird in 3 der 4 Evangelien beschrieben. Wir können also durchaus davon ausgehen, dass diese Begegnung historisch ist. Und selbst im 4. Evangelium, dem Matthäus-Evangelium, in dem diese Begegnung so konkret nicht beschrieben wird, heißt es, als sie, die Jünger, ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere zweifelten noch. Also der Aspekt des Zweifelns ist auch bei Matthäus zu finden. Zeitlich findet unsere Geschichte etwa zu der Zeit statt, die wir heute auch haben. Etwas aufgerundet könnte man sagen, diese Begegnung von Jesus und den Jüngern findet eine Woche nach Jesu Tod und Auferstehung statt, also eine Woche nach Ostern, so wie heute. Freilich hat man das damals nicht Ostern genannt. Gehen wir rein in die Geschichte. Die Jünger sind versammelt in einem Haus, in einem Raum. Im Johannesevangelium heißt es eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Und unser Lukas-Text beginnt mit, als sie aber davon redeten. Worüber reden sie denn? 2 Jünger waren gerade eben zurückgekehrt. Es sind die beiden, die als Emmaus-Jünger bekannt geworden sind. Also die beiden, die mit all ihrer Trauer und ihrer Wut und ihrer Verzweiflung über die Ereignisse da auf Golgatha mal eben ins nächste Dorf laufen, um den Kopf freizukriegen. Und die dabei so sehr in ihrem Verzweiflungstunnel unterwegs waren, dass sie erst, als es zu spät war, begriffen, dass da Jesus mit ihnen unterwegs war. Nun ist ihre Trübnis allerdings total verflogen. Sie erzählen begeistert von ihrer Wanderung. Die anderen erzählen auch voller Euphorie. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden und er ist Simon begegnet. Und dann trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also bei einem Lobeshymnen, die ich am Anfang auf Zweifeln und Fragen gesungen habe, es gibt auch Dinge in der Bibel, und im Leben, die muss man einfach glauben, ohne zu hinterfragen. Ich habe keine Ahnung, wie Jesus hier reingekommen ist. Im Krimi würden die Ermittler jetzt wahrscheinlich sagen, oh, alle Türen von innen verschlossen, keine Einbruchsspuren, wie kam der Täter herein? Keine Ahnung, es ist Gott und dem ist nichts unmöglich. Fertig. Jedenfalls ist Jesus plötzlich da und sagt, Friede mit euch. Shalom. Die normalste jüdische Begrüßung ever. Als wenn es das Normalste von der Welt wäre, dass er plötzlich da ist. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Übrigens, hier fällt es schon auf und bleibt den ganzen Text über so. Die Jünger sind sprachlos. Sie sagen gar nichts. Ihre Reaktion bekommen wir nur durch Jesu Worte und die des Erzählers Lukas mit. Sie, die Jünger, bekommen einen Schreck und Angst, weil sie meinen, einen Geist zu sehen und sind damit in bester biblischer Tradition, wie ich finde. Wenn man bedenkt, wie oft Gott, sei es als Engel oder auch als Auferstandener, fürchtet euch nicht sagen muss, wenn er sich Menschen zeigt. Ich muss an Maria, die Gottesmutter, denken oder die Hirten vor Bethlehem Oder auch an Paulus, der da noch Saulus hieß und dem der auferstandene Jesus erschien. Das waren mächtige, furchteinflößende Begegnungen. Und da sind, finde ich, Schreck und Angst bei den Jüngern durchaus verständlich. Und was macht Jesus damit? Selber noch vor ein paar Tagen als Mensch unterwegs, weiß er nun mal, wie wir ticken und wie leicht wir erschrecken. Er hat Verständnis. Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Und dann zeigt er seine Hände und Füße und lädt sie ein, ihn zu berühren. Es sich, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifbar zu machen. Jesus hält den Jüngern keinen Vortrag über ihre Einfältigkeit oder über Transzendenz oder irgendwas anderes, sondern er macht es ganz einfach, begreifbar, einfühlsam. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. So, und dann kommt der Lieblingsvers von mir in diesem Text. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten. Freude und Verwunderung zugleich. Das geht. Als ich nach der ersten Bewerbungsrunde für meinen neuen Job den Anruf bekam, dass die mich nochmal einladen wollen, da war ich tatsächlich verblüfft und erfreut zugleich. Ein ganz komisches Zwischengefühl, aber es geht. Und genauso dazwischen fühlen sich jetzt auch gerade die Jünger. Eben noch erschrocken und angsterfüllt, jetzt erfreut und verwundert. Und was macht Jesus jetzt? Er fragt, habt ihr hier etwas zu essen? Gegen den letzten Zweifel, ob da nicht vielleicht doch ein Geist vor ihnen steht, setzt Jesus einen total nachvollziehbaren, weil menschlichen Beleg. Gebt mir mal was zu essen, denn Geister essen nichts. Die Jünger geben ihm wortlos ein Stück gebratenen Fisch und er nahm's und aß vor ihnen. So, nun sind alle Zweifel beseitigt. Und zwar indem Jesus zunächst die Sinne der Jünger anspricht. Sehen, begreifen, ja, sogar schmecken. Ich gehe davon aus, die anderen haben auch Fisch gegessen. Er bedient zuerst unsere menschlichen, unsere Grundbedürfnisse. Das tut gut, das beruhigt, wenn man im Schreck und Angst ist. Und gleichzeitig macht Jesus den Jüngern und uns klar, ich lebe. Ich bin immer noch einer von euch. Ich bin nicht wie ein Geist in irgendwelchen Sphären unterwegs. Nein, hier bei euch, ganz konkret, sichtbar, greifbar. Und das sagt Jesus auch uns hier und heute. Schaut auf mich, sprecht mit mir, begreift mich als das Beste, was euch in eurem Leben passiert ist. Und wenn ihr was Sauberes zu essen und zu trinken habt, dann seid dankbar dafür und schmeckt mich. Und zwar nicht nur beim Abendmahl. Aber getreu dem Motto, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, gibt Jesus den Jüngern direkt danach noch eine theologische Unterrichtseinheit. Denn auch unser Kopf möchte etwas zu tun haben und versorgt sein gegen die Zweifel. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und auch hier benutzt Jesus keine Holzhammermethode und schüttet sie mit seinem göttlichen Wissen zu. Im Grunde nimmt er auch die Kopfzweifel der Jünger ernst, indem er ihnen Antworten auf ihre Warum-Fragen gibt. Warum musste das alles geschehen? Und das nicht, indem er sagt, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, sondern indem er die Jünger an die gemeinsame Zeit und die darin ausgesprochenen Lehren erinnert. Das sind die Berichte in den Evangelien, die auch wir haben, die die Jünger damals noch nicht hatten. Und in diesen Büchern immer wieder zu lesen, kann uns Herzensantworten geben. Und als zweites erläutert Jesus den Jüngern noch einmal den großen, den göttlichen Plan, so wie er in den wichtigsten Büchern der jüdischen Bibel zu erlesen ist. Ich gestehe, das ist dann für uns schon eine etwas größere Aufgabe. Das geht schon in Richtung Bibelstudium. Aber wichtig ist zu verstehen, dass wir alle eingebunden sind in Gottes großartige Idee vom Leben. Und dann kommt sogar noch ein Hinweis auf die nahe Zukunft der Jünger. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Mit dieser Kraft ist natürlich der Heilige Geist gemeint, jener Geist und liebereicher Freund und Begleiter, den Jesus uns allen im Pfingstwunder geschenkt hat und auf den wir uns verlassen können. Immer und überall.
So.
Den zweifelnden Jüngern hat Jesus wunderbar helfen können und ihnen ihre Zweifel genommen, aber hat das alles auch irgendwas mit uns zu tun? Vorab, wir reden hier von Menschen, die grundsätzliche Herzensantworten noch suchen. Oder Menschen, denen durch was auch immer ihre Herzensantworten abhanden gekommen sind und die neue brauchen. Jesus hat mal gesagt, die Kranken brauchen mich, nicht die Gesunden. Solche Menschen meint er hier. Aber auch wir Gesunden, in Anführungsstrichen, können Jesus begegnen, das wissen wir. Immer wenn Menschen liebevoll, mit Respekt und solidarisch, empathisch und friedlich miteinander umgehen, dann wirkt da Gott, dann ist da Jesus anwesend. Nur seien wir mal ganz ehrlich, sind wir nicht meistens wie die Emmaus-Jünger? Unterwegs mit unseren Tunneln aus Sorgen, Problemen, Terminen, Ängsten, in unseren Ich-muss-das-alles-alleine-auf-die-Reihe-kriegen-Tunneln und bemerken dabei gar nicht, dass da jemand mit uns geht, der hilft, der gelingen lässt, uns Kraft und Ideen gibt. Und da es in unserer Kultur nicht üblich ist, den Fremden neben uns zu bitten, noch zum Essen zu bleiben, erleben wir eben meistens das große Hallo-Wach-Erlebnis mit Jesus gar nicht. Das heißt aber nicht, dass Jesus nicht mit uns unterwegs ist. Wenn wir immer mehr nach unseren Herzensantworten leben, werden wir ihn auch immer öfter neben uns wahrnehmen. Das wäre natürlich ein schönes Schlusswort für diese Predigt, aber ich kann hier in der Maximilian-Kolbe-Kapelle nicht über Zweifler predigen, ohne den wohl berühmtesten biblischen Zweifler zu erwähnen. Ich meine den Jünger Thomas, der uns im Johannesevangelium begegnet und der hier in der MKK quasi anwesend ist. Und falls jemand während der Predigt dachte, naja, also wenn Jesus mir wirklich erscheinen würde, dann wären meine Zweifel auch weg, der könnte es ja mal mit der Thomas-Methode probieren. Im Johannesevangelium wird unsere Begegnung zwischen Jesus und den Jüngern ebenfalls beschrieben. Allerdings fehlt einer der Jünger, nämlich Thomas, der Zwilling genannt wird und dem man später den Beinamen der Ungläubige gab. Wie ich finde, zu Unrecht, Thomas war halt ein Zweifler, nur ein wenig handfester als die anderen und ich persönlich habe mich in ihm immer mehr wiedergefunden als in den anderen. Und dieser Thomas kommt zurück in die Jüngerrunde, als Jesus schon weg ist. Die anderen erzählen ihm begeistert von ihrem Erlebnis mit Jesus, aber Thomas sagt, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden lege, dann glaube ich gar nichts. So. Diese Forderung vom Thomas nimmt Jesus ernst. Er kommt eine Woche später wieder und fordert Thomas auf, seine Hände in die Kreuzigungswunden zu legen. Das braucht dieser Thomas gar nicht mehr. Seine Zweifel sind plötzlich weg und er ruft aus, mein Herr und mein Gott. Also diese Methode zum Entzweifeln wäre auch möglich. Allerdings sagt Jesus zu Thomas anschließend, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Tja, und diesen Thomas kann man hier in der Kapelle sehen. Er ist hier nämlich dargestellt, in einer originalen Ernst-Barlach-Plastik. Die ist wirklich original, es gibt weltweit 55 Stück von dieser Plastik. Sie heißt Das Wiedersehen und stellt die Begegnung von Jesus und Thomas dar. Ich bin ein riesengroßer Ernst-Barlach-Fan und als ich das hier das erste Mal gesehen habe, wusste ich, okay, das hier ist meine Gemeinde, hier muss ich her. Dieser Thomas oder diese Begegnung kommt ganz ohne blutige Wunden aus und ohne Finger in irgendwelchen Wunden oder Ähnliches. Aber wie ich finde, sie steht hier ein bisschen ungünstig. Man kann sie leider nicht von allen Seiten betrachten, aber ich kann nur herzlich einladen, nach dem Gottesdienst mal für ein, zwei Minuten herzukommen, sie anzuschauen. Dieser Thomas, in dem finden wir uns alle wieder, glaube ich. Und zu schauen, wie Thomas schaut und was Jesus macht, wie er ihm begegnet, wie er ihn anschaut, wie er ihn hält, ich finde es grandios. Ich kenne keinen anderen Künstler, der es geschafft hat, mit so einfachen, scheinbar einfachen Mitteln unglaublich große Wirkung zu erzielen. Also herzliche Einladung dazu und an unsere YouTube-Gemeinde. Das ist natürlich eine unverhohlene Einladung, einfach mal wieder im Gottesdienst vorbeizukommen. Und dann kann man sich das auch anschauen. Okay. Vor vielen Jahren haben Anja Rathmann und ich mal in einem Gottesdienst zu dieser Plastik eine Bildmeditation gemacht und mit Worten aus dieser Bildmeditation möchte ich meine Predigt beenden. Herr Jesus Christus, meine Augen und mein Herz stehen dir offen, sind zu lesen für dich. Dein Blick erfasst mein Leben. In einem Augenblick versöhnst du mich mit meinem ganzen Leben. In einem Augenblick erleichterst du mich von aller Schuld. Du machst mich frei. In einem Augenblick mit dir finde ich Frieden in mir. Einen gesegneten Sonntag.